Ein herzliches Grüß Gott hier zur Spiritualität bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose und ich bin Ihr Gastgeber für die heutige Sendung. 50 Jahre ständiges Diakonat in der Weltkirche, so lautet unser heutiges Thema. Und ich begrüße dazu hier in unserem Ravensburger Studio Diakon Erik Tuit. Grüß Gott, Diakon Tuit.
Grüß Gott.
In diesem Jahr feiert Ihre Diözese Rottenburg-Stuttgart das 50-jährige Jubiläum des ständigen Diakons oder des ständigen Diakonats. Das nehmen wir gerne zum Anlass, uns auch mal über den Beruf oder die Berufung des Diakons näher auszutauschen. So könnte man aus aktuellem Anlass sicher fragen, inwiefern kann oder soll in Zeiten eines wachsenden Priestermangels der Diakon für den Pfarrer einspringen? Das wäre sicher eine Frage, die uns so interessiert oder auch die Hörer interessiert. Bevor wir das aber vertiefen, möchte ich Sie vorstellen, Diakon Tuit. Sie arbeiteten und lebten viele Jahre in der Archi-Gemeinschaft. Das ist eine Lebensgemeinschaft mit behinderten Menschen. Sie ließen sich dann zum Heilerziehungspfleger ausbilden und waren 16 Jahre Heimleiter einer Schule für Blinde und Sehbehinderte. Nebenbei absolvierten Sie ein Studium der Theologie im Fernkurs und wurden 2003 zum Diakon geweiht. Und Sie übten das Amt des Diakons im Zivilberuf in einer halben Stelle in einer Kirchengemeinde aus. Während dieser Zeit waren Sie immer auch noch ehrenamtlich für die Arche Deutschland und auch international tätig. Dieses Prinzip der halben Stelle eines Diakons sagt ja auch schon ein bisschen was aus über das Verständnis dieser Rolle. Das übten Sie noch bis 2012 aus, als halbe Stelle in der Gemeinde. Die andere halbe Stelle hatten Sie dann als Geschäftsführer des Internationalen Diakonatszentrums in Rottenburg. Und dann kam der Wechsel eben zu dem, was Sie heute auch, wofür Sie jetzt auch hier in der Sendung sind. Seit 2012 sind Sie in der anderen halben Stelle nun bischöflicher Beauftragter für die Ausbildung zum ständigen Diakonat. Sie sind Ehemann und Vater von 5 Kindern. Schön, dass Sie hier sind.
Ich freue mich auch, dass ich hier bin, Herr Klose. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Ja, ich möchte mich zunächst mit Ihnen gerne darüber unterhalten, was denn eigentlich ein Diakon ist oder was ihn ausmacht. Sie haben mal, das habe ich gelesen, gesagt, ein Diakon ist ein geistlicher Gemischtwarenhändler. Was meinen Sie denn damit?
Also vor ein paar Jahren wurde ich interviewt von einer Zeitung, von einer lokalen Zeitung. Und dann fiel dieser Begriff, der ist mir irgendwie eingefallen spontan. Vielleicht könnte man sagen, es ist wichtig, dass ein Diakon verschiedene Waren im Angebot hat, also nicht einseitig oder eingleisig unterwegs ist. Ich kann gerne ein paar Beispiele sagen. Also ein Diakon tauft Kinder, ein Diakon assistiert bei Hochzeiten, ein Diakon beerdigt natürlich Menschen. Ein Diakon ist in der Predigt aktiv und der Schwerpunkt des Diakons ist eigentlich die Arbeit an den Rändern, an den sogenannten Rändern, also da, wo Menschen sind, mit denen es weniger gut geht, vielleicht in der Flüchtlingsarbeit, vielleicht in der Altenarbeit, vielleicht im Gefängnis oder im Krankenhaus. Also wichtig ist, dass ein Diakon in der Lage ist, zwischen diesen verschiedenen Feldern einfach zu springen und diese verschiedenen Waren gut im Angebot zu haben, dass sie auch bei den Kunden ankommen. Es ist wichtig, also dass wir keine Waren anbieten, mit denen den Menschen nichts sagen oder mit denen die Menschen nichts anfangen können. Es gibt ja manchmal Waren, die verdorben sind oder abgelaufen sind. Das wäre für die Kirche natürlich sehr schlecht, wenn wir den Menschen Waren anbieten, mit denen sie erstens nicht brauchen, zweitens nicht bezahlen können und die vielleicht manchmal auch verdorben sind. Also vielleicht ist das ein ganz anschauliches Bild für das, was ein Diakon sein könnte oder sein sollte.
Das bedeutet auch, die Leute haben sind ziemlich beansprucht mit auch diesem Wechsel an Aufgaben. Das muss man ja auch mal auf die Reihe kriegen. Da brauchen wir großes Selbstmanagement, weil das nimmt ihnen ja niemand ab. Sie müssen ja selber, klar, wenn das jetzt so klar begrenzt wäre, 50% Gemeinde, 50% jetzt irgendwo in der Gefängnisseelsorge oder Dienst an den Rändern, wie sie sagen. Aber das ist ja meistens nicht so leicht messbar. Da muss der ja ziemlich schön jonglieren zwischen diesen Bereichen.
Ich glaube, ganz wichtig ist vielleicht an dieser Stelle zu sagen, dass die meisten Diakone das Diakonat eben nicht hauptberuflich ausüben. Man könnte sagen, dass es das eigentlich nur in den reichen Ländern gibt, wo die Kirche reich ist, zum Beispiel in Deutschland, in der Schweiz oder in Österreich. Es gibt insgesamt heutzutage so um die 45.000 Diakone weltweit. Und um die 96% sind ehrenamtlich tätig. Auch in Deutschland sind die meisten Diakone ehrenamtlich tätig. Das heißt, die Diakone haben einen Beruf, in der Regel einen sehr anspruchsvollen Beruf. Die meisten Diakone sind verheiratet, haben sehr oft sehr große Familien und machen dann das Diakonat, wenn man das so sagen will, ehrenamtlich aus einer Berufung heraus, weil sie sich gedrängt fühlen, diese Botschaft zu den Menschen zu bringen, und müssen natürlich in der Lage sein, also ihre Arbeit, ihre Familie und das Diakonat einigermaßen unter einen Hut zu bringen. Das ist sehr herausfordernd. Es gelingt manchmal, es gelingt manchmal nicht. Aber das ist unser Anspruch. Also unser Anspruch, unser Ziel ist nicht, dass alle Diakone in Deutschland zum Beispiel hauptberuflich unterwegs sind, sondern wir halten es für einen großen Schatz, auch für die Kirche, dass die Männer in ihren Berufen bleiben. Ich kann vielleicht ein paar Beispiele nennen. Es gibt Schreiner, es gibt Bäcker, es gibt Rechtsanwälte, es gibt Professoren an der Uni, es gibt Ärzte, die Diakone sind und die zusätzlich zu ihrem Beruf dann eben dieses Amt ausüben, auch in ihrem Beruf. Ich denke an Ingenieure bei Liebherr in unserer Diözese, die in ihrer Firma Ansprechpartner sind für ihre Mitarbeiter, egal ob die katholisch sind oder evangelisch oder muslimisch, wo Menschen einfach hinkommen, weil sie sagen, der hat ein offenes Ohr für mich, mit dem kann man normal reden, der hört mir zu. Aber sie haben recht, also diese ganzen Dinge unter einen Hut zu kriegen, ist eine hohe Hausnummer und gelingt nicht immer.
Ja. Ja. Schreiner, Ingenieur, Arzt, Jurist, was bewegt einen Menschen, das noch zusätzlich zu seinem eigentlichen schon vollen Leben mit Familie, mit Beruf, noch, was bewegt einen Mann, sind ja jüngere Männer, ältere Männer, die sagen, ich gehe nochmal diesen Weg, warum?
Ich glaube, das ist letztlich die entscheidende Frage. Also wenn ich eine E-Mail bekomme oder wenn ich einen Brief kriege oder wenn ich einen Anruf bekomme von jemand, der sagt, ich möchte Diakon werden, dann frage ich zuerst zurück, warum eigentlich. Dann vereinbaren wir einen Termin. Manchmal kommen die Leute zu mir, manchmal fahre ich zu ihnen hin. Dann treffen wir uns und dann beginnen diese Männer zu erzählen. Die Jüngsten sind zu Anfang 30, die Ältesten sind Mitte 50, manchmal auch älter. Und dann sage ich normalerweise, also sie brauchen das doch eigentlich gar nicht. Sie sind verheiratet, vielleicht sogar glücklich verheiratet. Sie haben einen Beruf, sie haben ein Haus, sie verdienen genug Geld. Sie haben ein großes Auto, sind in der Kirchengemeinde engagiert, sind Wortgottesdienstleiter, sind Kommunionhelfer. Warum wollen sie das denn? Warum brauchen sie das? Und dann entstehen oft sehr tiefe Gespräche, wo sowas aufbricht, wie eine Sehnsucht nach Sinn in meinem Leben, wie die Frage, ist dieses Diakonat eine Berufung für mich? Also es geht nicht darum, dass die Männer einen Beruf ergreifen, sondern so die Frage, ist dieser Weg zum Diakonat vielleicht das, was der Herr von mir will? Was Gott von mir erwartet? Vielleicht habe ich diese Sehnsucht seit 20 Jahren in meinem Herzen. Ich bin jetzt 50, ich habe diese Frage immer zurückgedrängt, habe immer gesagt, das ist jetzt nicht dran, also jetzt sind andere Dinge dran, Karriere und Familie und Hausbau und so weiter. Es kommt aber immer wieder und vielleicht sollte ich dem nachgehen. So entstehen diese Gespräche und was mir immer ganz wichtig ist, dass ich den Männern sage, wenn sie sich auf diesen Weg begeben, dann ist das ein Abenteuer. Das ist ein offener Weg. Es ist völlig offen, ob sie geweiht werden oder nicht. Ich sage immer dazu, das ist auch nicht wichtig letztlich. Wichtig ist, dass sie das tun, was der Herr von ihnen will, dass sie versuchen, das rauszufinden, was ihr Weg ist, ihr Weg ist ihr Weg. Und dann geht es erst um diese konkreten Dinge, wie Studium der Theologie, wie Umfang der Ausbildung, wie was sagt ihre Frau dazu und so weiter. Entscheidend ist letztlich die Frage der Berufung. Vielleicht könnte ich noch ergänzen, dass es uns wichtig ist, dass wir nicht möglichst viele Männer gewinnen, um irgendwas in den Kirchengemeinden zu tun, sondern dass wir Männer für dieses kirchliche Amt gewinnen, die ja eine Sehnsucht haben, diese Botschaft von Gott und den Menschen weiterzusagen in der heutigen Zeit. Die merken, das hat was mit meinem Herzen zu tun. Da brennt irgendwas und das möchte ich weitergeben. Und darum empfehle ich den Männern auch immer sehr, eine geistliche Begleitung in Anspruch zu nehmen, um diese Fragen auch geistlich zu bedenken und zu besprechen. Und im Gebet natürlich.
Mhm. Also unterschiedlichste Motivationen, die auch auf den Weg zum Diakon führen. Das könnten ja auch Sachen sein, die vielleicht, ja, wo vielleicht der Beruf nicht mehr stimmt und die Familie irgendwie nicht stimmt, wo man dann vielleicht sagt, okay, suche ich mir was anderes. Und ich wollte immer schon mal für die Kirche was machen. Das gibt mir auch vielleicht ein gewisses Ansehen. Also ich packe jetzt ein paar so Pauschalsachen ein bisschen raus. Also von daher, wenn es so eine Motivation wäre, das würden Sie dann wahrscheinlich auch mit der Person dann besprechen und sagen, ob das dann wirklich der richtige Weg ist, ob das die richtige Berufung ist. Weil Berufung muss ja schon in die Tiefe gehen.
Also wie ich gerade gesagt habe, ist es ganz wichtig, den Männern zu sagen, das ist ein offener Prozess. Es gibt keinen Automatismus. Also wenn jemand kommt und sagt, ich möchte unbedingt Diakon werden, ich möchte unbedingt für die Kirche arbeiten, und wenn das in dieser Diözese nicht geht, dann gehe ich halt in eine andere Diözese. Und wenn das in Deutschland nicht geht, dann gehe ich halt nach Österreich oder ich gehe zum Vatikan. Also ich möchte unbedingt dieses Amt haben, weil ich meine, ich habe ein Recht dazu. Dann bespricht man das alles natürlich und muss das in aller Ruhe anschauen. Es ist ganz wichtig, die Motivation zu klären im Gespräch und zu versuchen rauszufinden, was dahinter steckt. Und aus dem Grund ist es sehr gut, dass die Ausbildung sehr lange geht.
7 Jahre.
7 Jahre, ja. Insgesamt, also von Beginn des Studiums bis 2, 6 bis 7 Jahre. In der Zeit lernen wir uns gut kennen, die Bewerber und die Verantwortlichen der Ausbildung, und können dann am Ende schon ein gutes Urteil bilden, ob das ein richtiger Weg ist, der auch zu uns und zu unserer Diözese passt.
So über 7 Jahre, die Männer treffen sich regelmäßig mit Ihnen oder auch mit anderer Begleitung. Da wächst was zusammen, haben Sie gesagt. Wie wichtig ist auch, dass man da nicht alleine ist in dem Prozess, gerade der Ausbildung, der sich Entwicklung zum Diakon?
Es ist unverzichtbar, dass man da nicht alleine ist in diesem Prozess, weil ganz viel passiert. Vor Beginn der Ausbildung gibt es ein sogenanntes Interessentenjahr, wo die Männer sich 4 Wochenenden im Jahr in unserem Ausbildungszentrum treffen. Und da sind auch die Frauen und die Familien dabei. Da werden diese Dinge mit der Familie und mit uns zum ersten Mal gemeinsam angeschaut. Dann bildet sich ein sogenannter Ausbildungskurs, wo 5 oder 7 Männer zusammen.
Wie kann man sich das vorstellen, wenn ich nochmal nachfragen darf?
Ja, gerne.
Sitzt die Familie dann mit Ihnen, die Frau und der Mann, im Dreiergespräch, oder ist es ein großer Kreis, wo alle zusammen sind?
Es gibt beides. Es gibt Dreiergespräche, es gibt Einzelgespräche, es gibt Kreise. Es gibt Gespräche im großen Kreis, es gibt auch Gespräche mit den Kindern. Also es gibt verschiedene Formate, wenn man das so nennen will. Alles das ist wichtig, dass die Männer, die Familien sich ein Bild machen können. Ja, was kommt da vielleicht auf uns zu?
Und haben Sie auch schon erlebt, dass Ehepartnerinnen nicht einverstanden waren oder sehr unsicher waren, ob das wirklich der Weg für den Mann ist?
Das gibt's regelmäßig und das ist auch sehr gut so. Oft stellen die Frauen die richtigeren Fragen. Oft sind die Männer... Entschuldigung, Männer sind anders als Frauen und oft sind Männer sehr, also ich spüre da was in mir, ich will unbedingt Diakon werden, ich will das möglichst morgen haben oder wenn nicht morgen, dann übermorgen. Oft sind die Frauen, die ein bisschen klarer gucken manchmal, die vielleicht die Männer vielleicht sogar manchmal besser kennen als die sich selber, die dann sagen, also ich weiß nicht, ich sehe dich jetzt eigentlich schon die ganze Zeit nicht, du bist im Fußballverein, du bist in deinem Beruf überengagiert, wir haben 3 Kinder, wie soll das eigentlich werden dann danach, also willst du die Kirche heiraten? Du hast eigentlich mich geheiratet. Es kommt regelmäßig vor, es kommt auch regelmäßig vor, dass Frauen sagen, wenn du diesen Weg gehen willst, dann bin ich dagegen. Also ich werde nicht meine Bestätigung dem Bischof geben. Es ist erforderlich, dass die Frauen vor der Weihe dem Bischof schriftliche Einverständnis mitteilen. Es gibt ab und zu den Fall, also nicht oft, aber ab und zu den Fall, dass die Frau sagt, ohne mich, ich kann das nicht mittragen. Das ist manchmal für die Männer sehr schwer. Aber es macht natürlich überhaupt keinen Sinn, so einen intensiven Weg ohne die Familie oder gegen die Familie zu gehen. Dann kann das nicht zum Erfolg führen. Von daher sind diese Gespräche sehr, sehr wichtig und unverzichtbar.
Und die andere Seite ist ja, wenn ein Diakonbewerber nicht verheiratet ist, dann entscheidet er sich ja auch fürs Zölibat. Das ist damit auch verbunden. Also wenn er mit Familie kommt, bleibt er in der Familie. Und wenn er aber unverheiratet kommt, dann ist diese Entscheidung zum Diakon auch eine zölibatäre Entscheidung.
Also, es ist im Kirchenrecht so geregelt, dass die Männer, die bei der Weihe nicht verheiratet sind, zölibatär bleiben und das versprechen bei der Weihe. Die Männer, die verheiratet sind bei der Weihe, bleiben natürlich verheiratet. Die Frau, mir muss das Einverständnis geben vor der Weihe. Wenn die Frau dann stirbt, wenn der Mann Diakon ist, kann der Mann nicht mehr heiraten. Auch das ist im Kirchenrecht geregelt. Es gibt ein paar Gründe für Dispens. Das ist sehr eingeschränkt. Eigentlich bedeutet das, dass ein Mann, der verheiratet ist und dann die Frau stirbt, wenn er Diakon ist, auch nicht mehr heiraten kann. Es ist kirchenrechtlich geregelt, das wissen die Männer, auf was sie sich einlassen. Auch das führt natürlich zu wilden Diskussionen, auch mit den Frauen. Es ist sehr wichtig und notwendig, sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen, um klar zu haben, worauf ich mich einlasse.
Die Männer wissen das, also sie lassen, wir wollen jetzt auch in dieser Sendung jetzt keine Zölibatsdiskussion führen, sondern es geht um den Diakon, um diese Aufgabe, den Beruf. Wenn jetzt einer sagt, okay, ich bin unverheiratet, ich will Diakon werden, ich werde Diakon, dann ist ja theoretisch auch noch möglich, dass er auch noch Priester wird.
Es gibt die Möglichkeit, dass er später dann noch Priester wird. Das ist eine Diskussion, die gerade im Moment wieder, ja, man kann sagen, vielleicht auch neu geführt wird seit vielen Jahrzehnten und jetzt verstärkt in letzter Zeit wieder, taucht ja die Frage auf, ob es nicht sinnvoll wäre, dass die lateinische Kirche auch verheiratete Männer zu Priestern weiht. Und es gibt schon die ersten Stimmen, die sagen, also wenn das mal käme in den nächsten Jahren, wären eigentlich die Diakone die ersten, die sich dieser Frage stellen sollten, weil die kennen wir schon. Die haben sich bewährt in Familie und Beruf. Dann sollten die sich mit dieser Frage auseinandersetzen, ob sie sich nicht zu Priestern weihen lassen könnten. Und die Zölibatären, die Diakone jetzt schon sind, die hätten jetzt schon die Möglichkeit, was ich sehr interessant finde, dass die Männer, mit denen ich jetzt zu tun hatte in den letzten Jahren, also die nicht verheiratet sind und zum ständigen Diakon geweiht wurden, mit denen, die jetzt sagen, meine Berufung ist die zum ständigen Diakon. Ich wollte nie Priester werden, ich möchte auch nicht Priester werden. Es ist sehr wichtig, dass es Priester gibt, aber meine Berufung ist eine andere. Ich möchte an der Seite der Armen sein. Ich möchte keine Pfarrei leiten. Ich möchte meinen Beruf behalten. Also meine Berufung ist eine andere. Ich würde dazu sagen, dass beide Berufungen natürlich unverzichtbar für die Kirche sind und gleich wichtig. Aber diese Frage der Vire Probati wirft neue Fragen auf, mit denen wir uns natürlich auch auseinandersetzen müssen. Also auch als ständige Diakone.
Die Vire Probati, die bewährten Männer, ja, die dann dafür in Frage kämen. Spannendes Thema, weil ja eben wir diese Zeit haben, dass zumindest bei uns in Deutschland, wo die Priester weniger werden, die Gemeinden, die Gottesdienste nicht mehr aufrechterhalten können, ja, wo man sagt, ja, wir haben ja Diakone, die können ja da das alles irgendwie auffangen. Aber so wie ich sie jetzt richtig verstehe, raushöre, die eigentliche Aufgabe ist, also schon natürlich auch Gottesdienste feiern und so, aber auch wirklich an die Ränder gehen, wie es Papst Franziskus ja auch formuliert hat, auch dieses Rausgehen zu den Leuten. Und wenn man jetzt nicht mit der Gemeinde voll beschäftigt wäre, würde das ja nicht mehr möglich sein.
Ja, das haben Sie gut gesagt. Also man kann sagen, dass der Fokus des Diakons, am Anfang haben wir ja von diesem Gemischtwarenhändler gesprochen, schon diese verschiedenen Dinge sind, aber letztlich der Schwerpunkt mit diese diakonischen Tätigkeiten sind, bei den Menschen zu sein, die in besonderer Not, in besonderen Nöten sind. Das sind andere Aufgaben für einen Priester. Und wenn man in Deutschland von einem Priestermangel redet, würde ich sagen, dass es auch einen Diakonenmangel gibt. Es gibt in Deutschland nur 3.300 Diakone. Es bräuchte Tausende, könnte man vielleicht sagen, die diese Kernbotschaft der Kirche, die Caritas, die Diakonie, auch wieder neu in den Mittelpunkt der Kirche stellen. Also von daher würde ich sagen, wenn es einen Priestermangel gibt in Europa, dann gibt es auch einen Diakonenmangel. Aber wir brauchen Berufungen für Priester und auch für Diakone. Und beides ist wichtig und wir müssen für beides beten und arbeiten, damit dass da mehr Arbeiter in den Weinberg kommen, wenn man das so nennen will.
Sagt Erik Tuitz, er ist Diakon, selber Diakon, er ist der bischöfliche Beauftragte in der Diözese Rottenburg für die Ausbildung von Diakonen. Und mit ihm sprechen wir gleich weiter über dieses Thema 50 Jahre ständiges Diakonat in der Weltkirche.
Dir will ich dienen mit ganzem Herzen, dir mich aufgeben.
Sie hören die Spiritualität bei Radio Horeb. Ich heiße Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Erik Tuet. Er ist Diakon und er ist der bischöfliche Beauftragte für die Ausbildung zum ständigen Diakonat in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Diakon Tuet, vielleicht können wir gerade nochmal über das Thema Diakon mal vom Urprinzip her sprechen. Also dieser Diakon, Diakonie kommt ja aus dem Griechischen, heißt dienen, heißt helfen. Der erste Diakon, das war doch der Stephanus, oder?
Also wenn man das so sagen kann, geschichtlich, dann war Stephanus der erste Diakon.
Oder einer von sieben, glaube ich.
In der Urgemeinde in Jerusalem. Es gibt andere bekannte Namen wie Laurentius zum Beispiel, mit dem man gegrillt hat, weil er sich um die Armen gekümmert hat, so leidenschaftlich und das Geld nicht rausrücken wollte und gesagt hat, die Armen sind der Schatz der Kirche. Eine ganz aktuelle Aussage. Später Franziskus ist Ihnen sicherlich bekannt, der auch als Diakon gilt oder es wird gesagt, er war auch ein Diakon. Diakone gab es in der Frühkirche und die waren sehr, sehr wichtig. Ihr Schwerpunkt war eigentlich, wie das heute auch sein sollte, die Armenfürsorge. Also die sollten schauen, dass die Armen nicht untergehen. Die Gefahr ist ja immer da, dass man sich um Dinge kümmert, die vermeintlich wichtiger sind, wie die Verkündigung oder wie andere Dinge. Und es besteht die Gefahr, dass man meint, die Fürsorge um die Armen, das ist so eine Nebenbeschäftigung und das ist eigentlich nicht im Zentrum der christlichen Botschaft. Und natürlich ist diese Caritas, diese Diakonie im Zentrum unseres Glaubens. Also liebe deinen Gott und liebe deine Nächsten. Das ist in ganz verkürzter Form das Zentrum unseres Glaubens. Und darum geht es, dass die Diakone wie in der Urkirche auch heute mit Diakonie verkörpern und auch der Kirche in Erinnerung rufen, dass es darum geht. Also Diakone gab es in der frühen Kirche, dann ist das verschwunden geschichtlich.
Warum ist es verschwunden? Kann man das irgendwie, weiß man das, warum das verschwand?
Genau kann ich es nicht sagen. Es gibt ein paar Deutungen, dass man sagt, die Diakone wurden zu wichtig, wurden zu mächtig. Die Priester wurden immer wichtiger, wir wurden immer mächtiger. Man hatte das Gefühl, vielleicht die Diakone braucht es eigentlich gar nicht mehr. Wir brauchen nur Priester, wir brauchen nur noch die Presbyter. Dann ist das verschwunden in der Zeit der Kirchengeschichte über viele, viele Jahrhunderte. Und erst in der Mitte des letzten Jahrhunderts, so am Ende des Zweiten Weltkrieges, in den Jahren davor, ist vor allem in Deutschland und in Frankreich so eine Art Diakonatsbewegung entstanden, so könnte man das nennen, wenn wir sich gefragt haben, wäre nicht dieses alte Amt, was verschwunden ist, auch was für unsere heutige Zeit, für die Kirche. Und das waren so die ersten Anfänge für die Wiedereinführung des ständigen Diakonates.
Also das ist noch gar nicht so lange her eigentlich. Ja, wie wir auch jetzt sagen, wir feiern 50 Jahre dieses Jahr. 50 Jahre feiern wir in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Zwei Jahre früher war es in der Weltkirche, glaube ich, hat's angefangen. Und von daher ist es ja noch gar nicht so lange unterwegs, dass es neu entdeckt wurde. Sie haben ja auch schon vorher Begriffe genannt, wie Caritas, wie Diakonie. So heißen ja auch die großen Hilfswerke. Da stellt sich für mich manchmal die Frage auch, ja, diesen Hilfswerken arbeiten ja auch ganz normale Leute, die engagieren sich da, machen einen tollen Dienst, hängen sich rein, aber in der Regel, man muss jetzt nicht Pfarrer oder Diakon sein, um in solchem Dienst zu arbeiten. Könnte ja auch sein, dass dadurch, dass eben viele Menschen jetzt das abdecken, ja, diese Arbeit von geistlichen Leuten gar nicht mehr gemacht werden muss. Wie kommt es dann, dass man sagt, doch, es ist wichtig, dass das auch ein geistlicher Dienst ist, zum Beispiel an den Armen?
Ich glaube, was wichtig ist, dass man nicht vergisst, dass diese Werke in dieser Form wie Caritas und Diakonie eigentlich nur im reichen Westen gibt, also für die Kirche sehr, sehr viel Geld hat und sich diese Hilfswerke leisten kann, die jetzt zum großen Teil auch vom Staat unterstützt werden. In vielen Teilen der Welt gibt es das natürlich überhaupt nicht. In Asien, in Afrika, müssen Diakone immer neben geistlichen Männern auch Sozialarbeiter sein, die an der Seite der Armen stehen und für ihre Rechte kämpfen, also nicht nur mit Worten, sondern ganz konkret. Im Westen, in Europa ist es anders. Da gibt es diese großen karitativen Organisationen wie Caritas und wie Diakonie. Ich glaube, im Zweiten Vatikanum, als dieses Amt neu ins Leben gerufen wurde. Also das Zweite Vatikanum war 1962 bis 65. Da gab es die Entscheidung, dieses Diakonat auch für verheiratete Männer ständig neu zu öffnen. Die ersten Weihen waren dann 1968, zuerst in Köln, im April 68 in Köln und dann im November in Rottenburg-Stuttgart im Kloster Reute. Das ist ein Kloster in der Nähe von Bad Waldsee. Da wurden die ersten Männer weltweit in dieses neue Amt geweiht. Und ich glaube, das Zweite Vatikanum hat auf der einen Seite gesehen, dass die Anzahl der Priester zurückgeht. Aber ich glaube, der entscheidende Grund, dieses Amt wieder einzuführen, war zu sagen, diese Caritas und diese Diakonie ist so zentral im Herzen der Kirche, dass wir das mit einem Amt verbinden müssen. Im Sinne von, die Diakone können nicht die ganze Not der Welt auflösen, aber sie können ein sakramentales Zeichen dafür sein, dass diese Diakonie unverzichtbar im Herzen der Kirche ist. Also man könnte sagen, wenn man die Armen vergisst als Kirchengemeinde, als Kirche, dann ist man keine christliche Gemeinde mehr, dann stimmt irgendwas nicht. Dann verkommt man vielleicht zu einer sektiererischen Gruppe. Also Christus und die Armen gehören untrennbar zusammen. Ich komme nicht zu Christus ohne die Armen und ich sollte natürlich auch Christus zu den Armen bringen. Es gibt dieses schöne Wort von Papst Franziskus, wir sollen an die Ränder gehen und wir sollen den Geruch der Schafe annehmen, also wirklich zu den Menschen hingehen. Und ich glaube, unser Auftrag ist auch als Diakone, aber auch als Christen allgemein, dass wir den Geruch Gottes in die Schafstelle unserer Welt bringen, auch in unsere eigene Stelle. Also da riecht es ja auch manchmal sehr unangenehm. Also ich glaube, das ist unser Auftrag. Also zu den Armen und von den Armen wieder zurück.
Vielleicht konkret am Beispiel Flüchtlinge, das, was Sie genannt haben. Wir waren ja, die ganze Gesellschaft, jetzt auch in Deutschland oder Europa, ist und war vor allem auch über diese Schwemme der Mengen der Leute ja überwältigt. Ja. Wie ist es da, haben Sie da Beispiele, wie es da gelungen ist, auch durch Diakone dann Flüchtlinge zu helfen?
Es gibt in unserer Diözese Rottenburg-Stuttgart, es gibt sehr viele Diakone, die in der Flüchtlingsarbeit engagiert sind, aktiv sind, hauptamtliche, aber auch nebenberufliche Diakone, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben seit vielen Jahren, aber jetzt ganz verstärkt in den letzten Jahren und die natürlich auch versuchen, ihre Mitchristen und die Gesellschaft insgesamt für diese Frage zu sensibilisieren, daran zu erinnern, dass es im christlichen Sinne eigentlich keine Fremden gibt, dass wir alle Kinder Gottes sind und dass wir alle diesen gemeinsamen Planeten bewohnen und uns eigentlich nicht wundern sollten, dass sich die Armen jetzt plötzlich aufmachen zu uns und nicht auf Dauer in den Lebensverhältnissen leben können, in denen sie leben, aus Kriegsgebieten oder aus Gebieten, wo es einfach keine Hoffnung gibt, wo es keine Hoffnung gibt auf Frieden oder auf Arbeit oder auf Wohlstand. Also Diakone sind in dieser Arbeit seit vielen Jahren aktiv und werden das auch in Zukunft natürlich tun. Oft machen mit Diakone die Erfahrung und teilen das dann mit ihren Mitchristen, dass man in der Begegnung mit Menschen, die fremd sind, die geflüchtet sind, eigentlich erst an den Kern unseres Glaubens herankommen. Also die Fremden sind keine Bedrohung, sondern Fremde, Geflüchtete, egal welche Hautfarbe, egal aus welchem Land sie kommen, sind eigentlich eine Bereicherung und wir sind aufgerufen als Christen, das, was wir haben, zu teilen miteinander und müssen da auch für die Gesellschaft ja ein Vorbild sein. Das ist unsere Botschaft. Also wir können als Christen keine Zäune hochziehen, wir können uns nicht abschotten, das ist das Gegenteil unseres Glaubens. Das steht uns nicht an und da müssen wir unsere Stimme erheben.
Das Thema Flüchtlinge ist natürlich jetzt bei uns in Europa gerade eines der Hauptthemen. Wir sprechen heute auch über das Diakonat weltweit in der Weltkirche. Ich kann mir vorstellen, dass auch dort das Thema Flüchtlinge immer wieder auch in verschiedenen Gegenden hochkocht, aber gibt es auch andere Themen. Nehmen Sie uns doch mal gerade vielleicht ein bisschen mit auf die Reise in die Weltkirche. Wo sind Diakone, wie aktiv, wie kann man sich das vorstellen?
Ich habe es ja vor ein paar Minuten schon gesagt, dass die meisten Diakone auf der Welt ehrenamtlich tätig sind. Also die kriegen kein Gehalt, die sind nicht von der Kirche angestellt. Die machen diese Arbeit kostenlos, aus dem Innersten ihres Herzens heraus. Es gibt Diakone auf allen Kontinenten inzwischen. Es sind insgesamt so um die 45.000 weltweit in diesen 50 Jahren, also eine ganze Menge. In vielen Ländern beginnt das Diakonat erst. Ich könnte ein paar Beispiele sagen. Die ersten Diakone in Indien wurden 2006 geweiht, in Irland 2012, in Litauen 2017. Also in vielen Ländern beginnt es erst mit den ständigen Diakonen, während wir in Deutschland schon eine lange Tradition haben. Was die Diakone verbindet in ihrer Tätigkeit, dass sie wirklich versuchen, an die äußersten Ränder zu gehen. Ich habe vor ein paar Jahren Diakone in Mumbai in Indien besucht, die also beruflich Geschäftsleute sind, verhältnismäßig gut situiert und die als Diakone in die Slums gehen und Menschen helfen, eine einigermaßen eine Gesundheitsversorgung zu bekommen oder Menschen zu helfen, dass sie an Nahrung kommen zum Beispiel. Ich kenne Diakone aus Südafrika, die was Ähnliches machen in Südafrika. Also das verbindet die Diakone weltweit, dass sie an der Seite der Armen stehen und wirklich davon überzeugt sind, dass der christliche Glaube und das Leben mit den Armen, wenn man das so nennen will, ganz eng zusammengehören, dass der Glaube nichts Theoretisches ist, sondern uns zur Aktion treiben muss. Egal ob in Stuttgart oder in Chicago oder in Südafrika. Und das verbindet die Diakone weltweit. Von daher ist es sehr bewegend, auch Diakone aus anderen Ländern zu treffen und zu kennen, weil wir in dieser Mission gemeinsam unterwegs sind, uns auch gegenseitig stärken können. Und das ist die Weltkirche wirklich ein Segen.
Und das kann dann sehr vielfältig aussehen, so ein diakonischer Dienst, eben jeweils von den Aufgaben, die dort vor Ort eben notwendig sind. Sie haben verschiedenes, Chicago klingt natürlich toll. Sie haben Mumbai angesprochen und Mumbai, das gibt mir ein Stichwort. Ihr Jubiläum wird ja in verschiedenen Phasen gefeiert, jetzt dieses Jahr. Und sicher ein großer Höhepunkt wird der 3. November sein, also dann, wenn 3. November 1968, Sie haben es angesprochen, in Reute war die erste Weihe und 50 Jahre später, am 3. November 2018, wird es einen feierlichen Jubiläumsgottesdienst in Stuttgart geben, in St. Eberhard, in der Gemeinde dort mit dem Kardinal von Mumbai. Wie kommt es, dass gerade der Kardinal von Mumbai, Oswald Gracious, zu diesem Jubiläum kommt? Sind es diese Brücken, die geschlagen worden sind, gerade zu Indien? Ich glaube 2006 hat es dort die ersten Diakone gegeben.
Also wir sind sehr froh und dankbar, dass es in unserer Diözese dieses internationale Diakonatszentrum gibt. Das haben Sie eben schon angesprochen. Ich durfte für einige Jahre Geschäftsführer sein für dieses internationale Diakonatszentrum. Und da gibt es viele internationale Kontakte, auch nach Indien. Und ich glaube, wir können ganz bescheiden sagen, dass wir ein Stück weit mit dafür gesorgt haben, dass es in Indien, also konkret gesagt in Mumbai, die ersten Diakone in ganz Asien gab. 2006 wurden die geweiht. Ich bin gut befreundet mit dem Ausbildungsleiter der Diakone in Mumbai. Das ist ein Priester, der die Diakone dort ausbildet. Und das ist der Grund, dass wir auch den Kardinal gut kennen. Er ist auch mit unserem Bischof gut befreundet. Und dann ist die Idee entstanden, ihn einzuladen zum Jubiläum. Er hat ja gesagt, das freut uns sehr. Und er wird bei dem Gottesdienst am 3.11. dabei sein, zusammen mit unserem Bischof. Und wir freuen uns sehr, dass der Gottesdienst von Radio Horeb übertragen wird, live im Radio übertragen wird und dass wir dieses schöne Jubiläum dann auch mit den Hörern teilen können auf diesem Wege. Das freut uns sehr. Es werden auch Diakone aus Österreich kommen und aus Südtirol und aus Frankreich und nach Irland. Uns sind diese internationalen Kontakte sehr wichtig, weil wir von den anderen Kirchen sehr viel lernen können. Die anderen Kirchen haben oft kein Geld, aber viel Glauben. Aber manchmal haben wir viel Geld und wenig Glauben und so können wir uns sehr bereichern und gut unterstützen in unserer gemeinsamen Mission.
Wir merken, der Diakon oder dieser Beruf, dieses Amt des Diakons, was ja viele auch wirklich nebenberuflich oder sogar ehrenamtlich ausüben, ist ein wichtiger Dienst in der Kirche, hier in Deutschland oder auch weltweit. Es wächst, das höre ich raus. Mit der Spiritualität des Diakons vielleicht noch zusammenhängt, können wir gleich noch vertiefen. Aber ich möchte auch die Möglichkeit für Sie zu Hause oder wo immer Sie uns zuhören geben, dass Sie uns anrufen. Wenn Sie Fragen haben an Diakon Erik Tuitt zu diesem Thema Diakonat in der Weltkirche oder auch wenn Sie, vielleicht haben Sie Erfahrungen gerade von heutigen Diakonen, wo Sie sagen, das trifft es, was wir gerade hier in dieser Sendung besprechen. Vielleicht haben Sie da auch Beispiele, wobei Sie besser die Namen wahrscheinlich nicht sagen, sondern einfach mal allgemein erzählen, Gut, wenn es positiv ist, kann man, glaube ich, die Namen auch sagen. Sie verstehen, was ich meine. Dann rufen Sie uns an. Die Telefonnummer für diese Sendung ist 089 517 008 008. Ich sage die Nummer gerade nochmal. 089 517 008 008. Unser Thema 50 Jahre ständiges Diakonat in der Weltkirche. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Hier ist die Spiritualität bei Radio Horeb, heute mit dem Thema 50 Jahre ständiges Diakonat in der Weltkirche. Ich bin Bodo Klose und mein Gesprächsgast ist Diakon Erik Tuet. Er ist bischöflicher Beauftragter für die Ausbildung zum ständigen Diakonat in der Diözese Rottenburg-Stuttgart und er ist auch Leiter oder Geschäftsführer des Internationalen Diakonatszentrums. Und nicht mehr, okay. Jetzt winkt er gerade ab. Das ist also heute zu 100% bischöflicher Beauftragter. Okay. Und ja, nun kommen wir gerne mit Ihnen ins Gespräch. Ich sage nochmal die Hörertelefonnummer. Das ist 089 517 008 008. Und diese Nummer hat Herr Schimanski aus Köln gewählt. Grüß Gott, Herr Schimanski.
Grüß Gott zusammen. Ja, Herr Tuls, grüß Gott. Ich habe kurz eine Frage an Sie.
Grüß Gott nach Köln.
Hallo. Ich habe... Hallo. Mit die Sendung angehört und dann habe ich auch so gehört, dass Sie an einer Blindenschule auch Schulleiter waren. Ja, weil ja, ich bin auch stimmt. Blind, aber an welcher ich bin nämlich auch blind, an welcher Schule war das denn? Wenn Sie das sagen wollen, müssen Sie aber nicht.
Doch, das weil kann ich gern sagen. Das, Herr Schimanski, das war in der Nähe von Ravensburg. Also ich wohne in der Nähe vom Bodensee und das war ganz in der Nähe von Ravensburg, also in Süddeutschland. Okay, also ganz weit im Süden. Im Süden von Deutschland.
Ah, das hat bestimmt noch was mit dem bayerischen Blindendienst zu tun, wo die auch Bücher übertragen und so. Wir hatten auch französisch Bücher mal gehabt von denen und so.
Nee, das hat mit Bayern gar nichts zu tun. Das ist noch Baden-Württemberg, aber trotzdem schön.
Ach so, okay, nee, dann, ja gut. Aber eigentlich, ich wollte auch kurz fragen, ob ein, das weiß ich nämlich nicht, ob ein Diakon auch die Kommunionmesse und so feiern darf. Kann der das dann auch machen, ein Diakon, oder?
Also es ist so, dass ein Diakon ja nicht die Messe feiern kann, weil er nicht die Wandlung vollziehen kann. Das ist ganz wichtig, also das macht der Diakon nicht. Er kann auch nicht die Krankensalbung spenden. Er kann natürlich einen Wortgottesdienst halten und dann auch die Kommunion austeilen. Also das kann ein Diakon natürlich machen.
Ach so, darf man in dem Wortgottesdienst Kommunion austeilen, so ohne Wandlung? Wusste ich jetzt gar nicht, das war mir jetzt auch neu.
Wenn die Hostien gewandelt sind, zum Beispiel im Krankenhaus, oder im Altersheim, dann kann der Diakon natürlich dann auch die Kommunion austeilen.
Also quasi in der Messe, wenn ein Priester dann dabei ist, wegen der Wandlung dann.
Okay. Ja.
Genau.
Ja, oder sogar darüber hinaus, wenn auch kein Priester dabei ist, wenn es gewandelt ist und dann geht das. Und das ist auch eine Möglichkeit, die heute mehr und mehr wahrgenommen wird, eben wenn Priester nicht mehr in der Kirche dabei sein können. Herr Schimanski, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf.
Dankeschön und viel Erfolg noch.
Alles Gute, Herr Schimanski.
Dankeschön.
Danke sehr. Jo, es wird auch einen Film geben, Diakon Tuet, der jetzt gemacht wurde zum Thema 50 Jahre Diakonat. Ich kann kurz ansprechen, der Titel heißt Die durch den Staub gehen. Aber vielleicht kommen wir da nachher nochmal drauf, weil ich habe den nächsten Hörer in der Leitung. Und zwar ruft uns Herr Schenk an. Grüß Gott, Herr Schenk.
Guten Tag zusammen.
Hallo Herr Schenk, grüße Sie.
Die Frage, das Diakonat ist ja von päpstlicher Seite und auch in aller Munde, gerade im katholischen Bereich, das ist die Frage halt, warum, sage ich mal, wehrt man sich so dagegen, dass dies auch für Frauen und so weiter durchgerungen wird, sage ich mal. Und wenn da der Priester nicht im Vordergrund steht?
Also das ist eine Frage des Diakonat der Frau, die natürlich in großer Breite diskutiert wird, auch in unserer Diözese seit vielen, vielen Jahren. Man ist sich in der Forschung eigentlich einig, dass es in der frühen Kirche auch Diakoninnen gab. Die Frage ist, ob man die mit dem Diakonat heute vergleichen kann oder nicht. Ich glaube, eine Frage ist, dass man sagt, das Amt besteht aus dem Diakon, dem Priester und dem Bischof. Und das ist in der lateinischen Kirche den Männern vorbehalten. Und wenn man dieses Amt öffnet, zum Beispiel für Frauen als Diakonin, dann müsste man das gesamte Amt öffnen, auch dann für Priesterinnen und für Bischöfinnen. Ich glaube, das ist die Frage, die im Raum steht und die im Moment noch nicht beantwortet werden kann oder beantwortet werden wird. Von daher zu sagen, es wäre in Ordnung, die Frauen zu Diakoninnen zu weihen, glaube ich, wäre schwierig, ohne das gesamte Amt für die Frauen zu öffnen. Aber es wird viel diskutiert in Deutschland und auch weltweit über diese Frage.
Ja. Herr Schenk, Frage beantwortet.
Ja, war im Rahmen von Priestermangel und Betreuung von Christen und so weiter die Frage im Hintergrund.
Ja, ja.
Ja. Genau, also da sind Sie ganz bei uns, das sind die Fragen, die heute ganz viele Leute interessieren. Und ja, danke für den Anruf, lieber Herr Schenk. Alles Gute.
Ja, recht schönen Dank, ebenfalls.
Auf Wiederhören. Wiederhören.
Unsere Telefonnummer für diese Sendung 50 Jahre Diakonat oder ständiges Diakonat in der Weltkirche ist 089 517 008 008. Und ich darf unseren nächsten Hörer begrüßen. Hallo.
Hallo.
Ja, hallo.
Ja, achso, bin ich doch gemeint. Dankeschön.
Ja, wir sehen Ihren Namen aber nicht. Sie müssen Ihren Namen noch dazu sagen.
Ja, ich habe gehört, dass es nicht eingetippt wurde, aber sorry. Schröttke ist mein Name. Ich wollte was zur Verständigung mit beigeben.
Ja, Herr Schröttke.
Zur Historie.
Ja.
Weil Sie sagten, das ist ungeklärt, warum das so verschwunden ist. Da muss man die Entwicklung der Kirche im Mittelalter gerade hier im Norden betrachten. Die Mission ging ja über die Orden und ansonsten Bistümer und so waren ja stark beeinträchtigt auch durch Fürsten- und Königsvergabe, so, also mit Simonie und all diesen Geschichten. Und somit haben wir eine andere Struktur, als sie in der Spätantike oder in Italien war, mit der Stadtkultur. Und damit ist vieles dieser Dienste, gerade die Armenfürsorge und solche, an die Orden gegangen, die ja auch entsprechende Güter und Aufwendungen hatten, die vom Königsamt her auch vergeben worden sind. Das Bistum Bamberg ist ja ein typisches Beispiel dafür, ist ja vom König Heinrich, glaube ich, eingerichtet worden, ganz bewusst zur Mission und auch bewusst auch mit Lehen an Ordenshäuser. Das wollte ich mit reingeben. Zurück zum Diakonatsverständnis. In der Antike sieht man ja, dass in der Apostelgeschichte der Dienst an den Tischen gemeint ist. Und dazu muss man sagen, dass ja die Armenspeisung und auch die Agapefeier gedacht war. Und so hat man im Rahmen der Agapefeier dem Diakon eben auch die spirituelle Ebene zugestanden, dass er auch Eucharistie verteilt. Da ist er mit reingerutscht, das muss man mal so sagen. Und später ist das ja in den Ämtern des Priestertums, in den niederen Weihengraden gewesen. Etwas, was uns heute so abhanden gekommen ist und deswegen das Verständnis weg ist. Es gab immer auch Diakone, weil sich viele nur mit den niederen Weihen begnügt haben. Häufig wegen des Lebenswandels oder auch, weil sie dann der weltlichen Gerichtbarkeit entzogen waren. Das ist also so eine schwammige mittelalterliche Geschichte. Und da muss man natürlich dann aufpassen, dass man das Spirituelle nicht zu sehr verwässert, bloß weil man meint, jetzt ist Bedarf da. Natürlich ist Bedarf da, aber man muss dann eben auch ganz genau sehen, das ist wie mit dem Priestertum, das heute wird ja mit Viri Probati und so ein Kram diskutiert, da muss man sagen, in der Antike war der verheiratete Mann, war dann trotzdem zur Keuschheit mit verpflichtet. Da gibt es ja bestimmte Lebensführung, wenn dann priesterlich, also seelsorgerisch ist. Und es gab ja auch Zurückstufung, das weiß man.
Herr Schröttke, vielen Dank. Jetzt mal an diesem Punkt würde ich mal sagen, ist es ganz wichtige Punkte, die Sie uns jetzt auch mitgeteilt haben. Danke für die Erklärung mit den Orden, das denke ich war ganz wichtig. Also Diakontur jetzt saß immer neben mir und hat groß genickt. Also vielen Dank für diesen sehr wertvollen Beitrag. Und auch Sie haben das ja auch, Herr Schröttke, nochmal dieses Verhältnis Seelsorge und Dienst im Diakon angesprochen. Das ist ja sicher auch ein ganz wichtiges. Herr Tuet, wie können wir das gerade vielleicht heute nochmal auch sehen? Also dieses ein Diakon, der hilft ja ganz praktisch. Er kann ja auch Leuten ganz einfach praktisch helfen, den Flüchtlingen, wie wir es gesprochen haben. Aber es ist immer auch eine spirituelle Dimension, also eine geistliche Kraft, die da dabei ist.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, weil es geht ja nicht darum, dass Diakone irgendwas tun. Also das Entscheidende, vielleicht kann man das sogar sagen, ist nicht das, was Diakone tun, sondern entscheidend ist eigentlich, was sie sind und was sie mitbringen. Das ist eigentlich das Entscheidende. Also wir haben in der Gesellschaft und auch in der Kirche heute viele Menschen, die meinen, es wäre wichtig, was man tut. Oft werden die dann zu Funktionären, die irgendwas machen, aber entscheidend ist eigentlich, wer wir sind und aus welchem Geiste wir, in welchem Geiste wir unterwegs sind. Und das ist was ganz Wichtiges, dass Diakone bei der Weihe zum Beispiel auch versprechen, dass sie versuchen, Männer des Gebetes zu werden. Das ist ein Auftrag für Diakone, den sie bei der Weihe mit übernehmen und mit auf den Weg bekommen. Also sie versuchen, Männer des Gebetes zu werden, für sich selber, aber auch für die ganze Welt. Und aus diesem Gebetsleben heraus machen sie sich auf, hoffentlich, zu den Menschen, die am Rande sind. Das ist was ganz Wichtiges, dass ihr Dienst aus dieser Frömmigkeit, aus diesem Gebet, aus dieser Verbundenheit mit Gott erwächst und dass man nicht irgendwie nur rumwurschtelt und irgendwas macht. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, mit dem jetzt auch der Hörer gerade angesprochen hat, vor ein paar Minuten.
Wir haben schon mal darüber gesprochen, dass die Ausbildung dauert ja 7 Jahre, läuft ja an Wochenenden und so verteilt. Es könnte ja eigentlich auch viel schneller gehen. Also das sind Leute, die haben das Herz auf dem rechten Fleck und die wollen gerne dienen und das. Aber sie sind ja der Ausbilder. Sie sind ja der da Wert drauf legt. Was wollen Sie Ihnen? Wie soll so lange 7 Jahre? Was soll da alles vermittelt werden, damit dann auch der Diakon, den Sie vor Augen haben, am Schluss dann auch dasteht?
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht vergessen, dass es keine Ausbildung im eigentlichen Sinne ist. Also wie jetzt eine Ausbildung zum Schreiner oder zum Klempner oder ein Studium der Betriebswirtschaft. Da lernt man bestimmte Dinge, die man später im Beruf anwendet, hoffentlich. Bei dieser Ausbildung geht es im Grunde um einen Reifungsprozess, darum, um seiner Berufung nachzugehen. Und das braucht Zeit. Dinge in diesem Bereich brauchen in der Regel eine lange Zeit und wachsen oft auch im Verborgenen, wachsen im Stillen, können es auch nicht gebrauchen, wenn sie beschleunigt werden mit Kunstdünger oder so. Das braucht einfach seine Zeit. Da muss man auch die Finger davon lassen von bestimmten Dingen. Ganz bewegend war für mich vor 3 Wochen, da hatten wir das letzte Wochenende mit den Männern, die dieses Jahr zum Diakon geweiht werden, also unser Jubiläumsjahrgang. Und dann haben wir so einen Rückblick gemacht. Das sind alles Männer, die im Management tätig sind, die viel in der Welt unterwegs sind beruflich, um irgendwelche Sachen zu verkaufen. Und die haben unisono alle gesagt, das waren 7 Jahre. Am Anfang haben wir gedacht, ich werde das nie schaffen. Am Anfang haben wir gedacht, meine Frau haut ab. Oder meine Kinder sagen, das ist ja eine Katastrophe, das ist ja eine Zumutung. Und jetzt am Ende dieser Ausbildung sagen wir, wir wollen keinen Tag missen davon, wir wollen keine Einheit missen davon, wir wollen nichts missen von dem, was wir gelernt haben. Wir sind als Männer weitergekommen in unserem Glaubensleben insgesamt. Wir haben so viel gelernt, wir sind zusammengewachsen als Gruppe und so weiter. Das fand ich sehr bewegend und sehr ermutigend, das zu hören. Die Ausbildung ist sehr anspruchsvoll, neben Familie und Beruf, wo wir natürlich versuchen, bestimmte Dinge einfach zu vermitteln. Also wie halte ich eine Predigt, wie taufe ich ein Kind? Wie kann ich eine Beerdigung so gestalten, dass sie für die Menschen, die da hinkommen, hilfreich ist und so weiter. Aber entscheidend sind die Dinge, die sozusagen darunter oder dazwischen stattfinden. Und das braucht diese Zeit. Und ich fand es sehr ermutigend, diese Rückmeldungen von diesen Männern zu hören. Und wir werden auf diesem Weg weitergehen, weil wir das Gefühl haben, wir sind da auf einem guten Weg.
Auf einem guten Weg, der im Wachsen ist, auch in der Weltkirche. Und wie es auch mitbekommen habe, nach den 7 Jahren bleibt der Zusammenhalt bestehen, was ich so mitbekommen habe. Sie gehen manchmal auch zusammen auf eine Reise und machen da noch leben ihre, das was gewachsen ist, weiter. Ist auch ein wichtiger Austausch, denke ich mal, dass es da weitergeht. Und ich habe vorhin diesen Film angekündigt, der jetzt demnächst in die Kinos kommt oder auch ins Fernsehen. Der Film heißt Die durch den Staub gehen. Ja, da wurde ein Film gedreht mit Diakon, denke ich mal, in Lourdes, in Zwiefalten wurde gedreht, eine Weihe, dann in Heiligkreuztal, wo die Ausbildung stattfindet, wurde viel gedreht, in Rottenburg selber auch. Und es gibt eine Filmpremiere am 17. Mai, das ist also recht bald, in 10 Tagen um 18 Uhr in Stuttgart im Metropolkino. Wer in Stuttgart ist in der Zeit, kann da gerne hingehen, einmal eine Kinopremiere erleben mit dem Bischof Dr. Gebhard Fürst, auch mit dem Regisseur Dominik Wessely. Das wäre der 17. Mai in Stuttgart. Man kann den Film aber auch anders noch anschauen. Und zwar, er kommt am Pfingstmontag im Fernsehen. Und zwar im SWR-Fernsehen um 10.35 Uhr. Pfingstmontag, 21. Mai, 10.35 Uhr im SWR-Fernsehen. So war als Tipp. Oder dann halt, am Pfingstsamstag ist, glaube ich, auch was, oder?
Am Pfingstsamstag ist die Weihe in unserer Diözese. In unserer Diözese Rottenburg-Stuttgart werden die ständigen Diakone immer am Pfingstsamstag geweiht. Dieses Jahr ist es unser Jubiläumsjahrgang, das habe ich eben schon gesagt. Also 50 Jahre nach der ersten Weihe im Kloster Reute gehen wir wieder ins Kloster Reute. Am Pfingstsamstag um 10 Uhr werden 4 Männer unserer Diözese zu ständigen Diakonen geweiht. Und dieser Film wird am Pfingstmontag dann gezeigt, morgens um 10.35 Uhr im SWR. Wir haben diesen Film produzieren lassen, um dieses Thema Diakonat auch in der größeren Öffentlichkeit bekannter zu machen, weil wir davon überzeugt sind, das ist ein großes Geschenk und ein großer Schatz für die Kirche in der heutigen Zeit. Und wir freuen uns, wenn viele Menschen sich diesen Film angucken und vielleicht davon berührt oder begeistert sind und das weitersagen, Menschen ansprechen, sich für diese Berufung zu öffnen. Auch in der heutigen Zeit gibt es viele, viele Berufungen, die darauf warten, zum Blühen zu kommen, und vielleicht kann dieser Film ein kleiner Beitrag dafür sein, die Menschen zu diesem Thema einfach zu sensibilisieren.
Sehr schön. Dann würde ich Sie auch bitten, Diakon Thue, zum Abschluss noch ein Gebet zu sprechen, auch gerne für Berufungen für Diakone.
Ja, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Ich bedanke mich für die Einladung von Radio Horeb. Es war mir eine große Freude, hier zu sein, im Studio in Ravensburg, wo ich auch wohne. Ich habe Ihnen noch einen ganz kleinen Text von Benedikt XVI. Mitgebracht, unserem ehemaligen Papst, der sich für das Thema Diakonat auch sehr interessiert hat und diese wunderbare Enzyklika mit Deus Caritas Est geschrieben hat. Und ein kleines Zitat, und dann würde ich Ihnen gerne noch den Segen Gottes mit auf Ihren Weg und für Ihr Leben mitgeben. Jeder von uns ist die Frucht eines Gedanken Gottes. Jeder ist gewollt. Jeder ist geliebt, jeder ist gebraucht. Es gibt nichts Schöneres, als vom Evangelium von Christus gefunden zu werden. Es gibt nichts Schöneres, als ihn zu kennen und anderen die Freundschaft mit ihm zu schenken. Ja, guter Gott, ich möchte dich bitten, dass du die Herzen der Menschen öffnest, auch in der heutigen Zeit, auf deinen Ruf zu antworten und sich zu öffnen für deine Botschaft und dein Evangelium. Ich möchte nun am Ende dieser Sendung noch um den Segen Gottes bitten für die Hörer von Radio Horeb und für alle, die ihnen am Herzen liegen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne euch und alle, mit denen ihr verbunden seid, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.